mal was Grundsätzliches. Bevölkerung, das Wachsen und Gedeihen der ansässigen Wohnbevölkerung, das ist im fertigen Kapitalismus natürlich ohne Natur nicht zu haben, aber schon lange nicht mehr durch Natur bestimmt und beschränkt. Die kapitalistische Entwicklung hat durchaus mit sich gebracht, dass die äußere Natur für die Bevölkerung und ihr Wachstum keine Schranke mehr darstellt. Es gebricht nicht an Lebensmitteln. Es gibt Sommer- und Winterweizen. Die Hektarerträge lassen sich durch moderne Techniken und Kunstdünger enorm steigern. Selbst der Umkreis der Lebensmittel ist nicht mehr durch Klimate bestimmt. Gewächshäuser schaffen es, dass man auch im Winter Südfrüchte genießen kann oder Transportmittel bewerkstelligen sowas. Also die Natur als Nahrungsquelle ist gewiss keine Schranke für das Wachsen einer Bevölkerung. Und eine zweite Schranke in der Natur, auch das muss man sagen, ist im Verlaufe der kapitalistischen Entwicklung zurückgedrängt, ja eigentlich getilgt worden. Die Medizin hat es geschafft, die großen Volksseuchen, an denen auch schon Millionen Menschen gestorben sind, obsolet zu machen. Die wurden ausgerottet. Und die Kindersterblichkeit, die ist auf einen winzigen Prozentsatz heruntergedrückt worden. In dem Sinne ist die Natur, die umgebende Natur wie die menschliche Natur, kein ernstzunehmendes Hindernis mehr für das Wachsen und Gedeihen einer Bevölkerung. Nur, die kapitalistische Befreiung von diesen Naturschranken bringt völlig neue gesellschaftliche Schranken in die Welt. Können wir uns ein Kind leisten? Das ist eine Frage, die stellen sich junge Eltern oft. Kinder gelten in den offiziellen Verlautbarungen als Armutsrisiko. Da muss offenbar das Geld, in dem hierzulande gewirtschaftet wird und um dessen Vermehrung sich alles dreht, die neue Schranke sein, die Leute ernsthaft vor sich haben und ventilieren, wenn sie sich überlegen, ob sie Nachwuchs haben wollen und sich den überhaupt leisten können. Und warum das für sie eine Frage wird, das liegt am Kern dieses Wirtschaftssystems. Dass die Menschen für einen Lohn arbeiten gehen, das hat eben diese Bestimmung an sich. Dass der Gewinn, den der Unternehmer aus der Beschäftigung herausschlagen will, umso besser ausfällt, je geringer die Lohnsumme kalkuliert wird. Und dazu ist allgegenwärtig in dieser Wirtschaftsweise, dass, um die Konkurrenz am Markt zu bestehen, jeder Unternehmer auf die Senkung seiner Herstellungskosten aus ist, dafür in neue Maschinen investiert, um Arbeitskosten zu sparen, und zwar mehr Arbeitskosten zu sparen, als die Investition in die Maschine kostet, dann kann er seine Waren verbilligen, mehr Absatz auf seine Seite ziehen, ohne dass er auf Gewinn verzichtet, seine Herstellungskosten ist ja gesenkt. Und so ergibt sich im Verlaufe unseres Wirtschaftssystems, beim erfolgreichen Gestalten von Wachstum, dass immer mehr Menschen immer schlechter von diesem Wachstum leben. Es gibt so etwas bei uns wie Freisetzung, nennen die das. Arbeitslose werden erzeugt, die werden gestrichen, um Arbeitskosten zu sparen, weil man durch neue Maschinerien besser produziert. Arbeitslose gibt's. Und die haben, Marx hat es mal Reservearmee genannt, durchaus eine nützliche Funktion. Reserven braucht man immer am Arbeitsmarkt, wenn das Wachstum wieder stärker vorangeht. Dann braucht man Reserveleute im ernsten Sinn. Man braucht sie, um den Druck auf den Lohn der Beschäftigten zu organisieren. Mit Verweis auf Arbeitslose werden Löhne gesenkt. Aber neben dieser quasi flüssigen Reservearmee, die zeitweilig arbeitslos ist, dann aber auch wieder zu einer Arbeit findet, ist so über die Jahre ein Teil größer geworden, den nennt man Langzeitarbeitslose oder Sockelarbeitslosigkeit, Hartz-IV-Empfänger, die mit 345 Euro auf so ein Existenzminimum heruntergeschleust wird und von dem das allgemeine Urteil ist, die werden wohl nie wieder zu irgendeiner Art von geregelter Beschäftigung finden. Das ist, was Marx einmal Überbevölkerung genannt hat. Es gibt dauerhaft zu viel Menschen in diesem Land, in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Zu viel, nicht gemessen an der absoluten Anzahl der Köpfe, nicht zu viel gemessen an der Fläche, auf der man wohnt, auch nicht zu viel gemessen an den Lebensmitteln, die man braucht, um sich zu ernähren. Das alles gibt's reichlich und im Übermaß. Zu viel sind sie ausschließlich und allein gemessen am kapitalistischen Bedarf nach Arbeitskräften. Dafür sind sie zu viel. Und es ist ein Argument, das durch die Finanzkrise in manchen südeuropäischen Staaten richtig Auftrieb genommen hat. In Griechenland, in Spanien, in Italien rechnen die einem vor, ist die Jugendarbeitslosigkeit 50% und höher und sie sprechen von einer verlorenen Generation. Damit meinen die, die werden sie nie wieder in irgendeine Fabrik bringen, wo man sie benutzen kann. Die sind einfach für das Maß an kapitalistischer Ausbeutung, dass sie sich und ihrem Land für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zutrauen, überflüssig, verloren, zu viel. Das, was der Kapitalismus im Inneren mit der Benutzung der Bevölkerung anrichtet, das macht er nicht nur im Inneren, das macht er weltweit. Und zwar, das ist die imperialistische, ausgreifende, gewalttätig ausgreifende Seite. Das macht er unter der Obhut der Staaten. Die Staaten, die so eine kapitalistische Wachstumsmaschinerie kommandieren, die sind auf dieses Wachstum aus, weil sich ja auch daraus die Staatseinnahmen bestimmen. Die wollen diesem Kapital die eigenen Grenzen öffnen. Die wollen, dass alles, was für den Profit brauchbar, aber womöglich wegen der politischen Grenzen, die da gezogen sind, nicht erreichbar ist, zugänglich gemacht wird. Rohstoffe, die jenseits der Grenze liegen, Waren und Märkte, die jenseits der eigenen Grenze liegen, das soll benutzt werden können durch die eigene Unternehmerschaft. Freilich muss ein Staat im Gegenzug auch sich öffnen für die Benutzung der Geschäftswelt anderer Staaten. Es findet also grenzüberschreitend dasselbe wirtschaftliche Treiben statt, was man innerhalb einer Nation betrachten kann. Geld und Waren wechseln die Grenzen eben zu dem Zweck, möglichst viel Gewinn aus diesen Geschäftstransaktionen herauszuschlagen, und da konkurrieren ganze Standorte von Staaten gegen andere. Und diese Konkurrenz, die hat nach ungefähr 150 Jahren zu einer Sortierung geführt, die man in der Welt betrachten kann. Es gibt sogenannte Weltwirtschaftsmächte, das sind ungefähr 5, 6, die Europäer, die USA, Japan und so fort. Es gibt sogenannte Schwellenländer, denen man zutraut, dass sie den Übergang in so einen fertig entwickelten Kapitalismus schaffen, Brasilien und andere. Und dann gibt es ein viel größeres Heer von Ländern, die heißen Rohstoffländer, am Ende gar Bananenrepubliken. Ungefähr 150 bis 180 Länder sind von diesem letztgenannten Zuschnitt, und früher hießen sie einmal Entwicklungsländer. Diese Länder gibt's. Und das Bemerkenswerte tritt einem bereits in der Namensgebung entgegen. Man kennt Deutschland, Frankreich und eine Bananenrepublik. Da gibt's Länder, bei denen ist der Naturstoff die Landeskennung. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei diesen sogenannten Rohstoffländern, seien es Kaffeeländer oder Bananenrepubliken eben, dass bei diesen Ländern die Wirtschaft nicht aus einem kapitalistischen Markt besteht, in dem geh- und verkauft, in dem gearbeitet und ausgebeutet wird, wo ein Wachstum stattfindet, an dem sich dann der Staat bereichert, sondern dass diese sogenannten Rohstoffländer wesentlich Geld verdienen darüber, dass sie einen, in der Regel einen Naturstoff exportieren. Das ist die Geldquelle solcher Staaten. Einen Naturstoff exportieren, sei es Kupfer, ein anderes Erz oder Kaffee oder eben Südfrüchte. Das prägt das Leben in diesen Ländern, das prägt die ganze Ökonomie, die Art, wie das Volk beieinander ist und die Art, wie der Staat dort gemacht wird. Was die Ökonomie in diesen Rohstoffländern angeht, verhält sich so. Wenn der Verkauf des Rohstoffs die Bereicherungsquelle schlechthin ist, dann ist für so ein Land die Ausdehnung des Exports das Mittel der Wahl, um an mehr Einnahmen heranzukommen. Aber mit der Ausdehnung des Exports tritt ein Preisfall ein. Man kann zwar die Menge erhöhen, aber man wird, gemessen am kapitalistischen Bedarf, mit seinem zunehmenden Angebot der anderen Seite Hebel in die Hand spielen, den Preis pro Einheit zu senken. Umgekehrt, Horten, Bananen oder Kaffee oder Kupfer vorenthalten, bis wieder bessere Preise einkehren, das scheitert in manchen Fällen an der Natur des Stoffs, den kann man nicht aufheben, weil er verdirbt, und er scheitert grundsätzlich daran, dass ein Staat seine einzige Einnahmequelle lahmlegt. So bleibt es dabei, dass dieser Export des Rohstoffs sowas wie den Tatbestand eines Notverkaufs erfüllt. Man muss es verkaufen, weil es eine andere Einnahmequelle nicht gibt, und das Vorantreiben des Verkaufs mindert den Erlös pro Einheit. Das ist der Export. Damit der überhaupt zustande kommt in so einem schwarzafrikanischen Land, damit Geld verdienen überhaupt geht, müssen die zuallererst, solche Staaten, über Geld verfügen, damit das Geldverdienen beginnen kann. Es müssen ja Anlagen gebaut werden, Minen, Stollen oder Monokulturen errichtet werden. Es müssen Transportwege gebaut werden, Eisenbahnen, Häfen, die für den Abtransport der Rohstoffe zuständig sind. Bevor man Geld verdienen kann, muss man über welches verfügen. Wie kann man das schaffen? Man muss es sich leihen. Alle haben sie Kredit genommen bei ausländischen Staaten und ausländischen Banken und stehen vor dem Ergebnis, dass die prekären Exporterlöse immer weiter zurückbleiben hinter wachsenden Kreditschulden. Denn eines ist sicher beim Kredit, der Zins ist eine fixe Größe und das bloße Fortschreiben der Schuld erhöht diese Schuld. Der Export unterliegt den Restriktionen, die ich geschildert habe. Tendenziell sinkende Preise. Und deswegen sind mehr oder weniger alle Rohstoffländer, einige Ölländer sind auszuklammern, Schuldenländer. Das sind Länder, die mit dem Exporterlös, den sie erwirtschaften, weit, weit zurückbleiben hinter den Schulden, die sie bedienen müssen, ihrer Kreditaufnahme wegen. Sodass in vielen Ländern der Übergang passiert, die können gar nicht mehr die Fortexistenz ihres eigenen Exports finanzieren, weil ihnen dafür Geld und Kredit fehlt, sodass sie dazu übergehen, auswärtigen Firmen die Ausbeutung des Landes, die Ausbeutung von Minen, das Anlegen von Monokulturen zu überlassen gegen eine kleine Lizenzgebühr. Das ist die Ökonomie dieses Landes. Und diese Art Ökonomie, die prägt die ganze zweite Abteilung Volk. Wie wird mit einem Volk in diesen Ländern umgegangen? wenn da Minen aufgebaut werden für den Abtransport von Kupfer oder Monokulturen angelegt werden für das Züchten von Blumen, dann werden zuallererst die Menschen, die auf diesen beanspruchten Böden leben und da ihre Subsistenz erarbeiten, sich dort ernähren als Hackbauern, die werden von diesen Böden vertrieben. Die werden für etwas Besseres gebraucht. So schafft man erst einmal massenhaft Hungerleider. Einige wenige von denen, die können die Unternehmungen gebrauchen als Lohnsklaven. Die müssen unter unerträglichen Bedingungen für ein Spottgeld in Minen Gold schürfen, zum Beispiel. Manche finden ein Auskommen als Hilfskräfte in der Verwaltung. Aber der große Rest des Volkes ist ein Störfaktor, der vertrieben wird und in seiner Armut festgenagelt wird und daran gehindert wird, dass er zu irgendwelchen Formen von Aufstand greift. Sodass die Lebenslage dieser Menschen durch diesen ökonomischen Zugriff über weite Strecken einfach verunmöglicht ist. Und das Wenige, was es in diesen Ländern durchaus gibt an bäuerlicher Produktion, das wird in der Regel ein Opfer der EU-Agrarpolitik. Das Wenige, was es an bäuerlicher Produktion in Ägypten oder anderen schwarzafrikanischen Ländern gibt, die früher die Lomé-Abkommen unterzeichnet haben, das um einen Export nachsucht auf einen europäischen Markt, das muss sich umgekehrt den EU-Importen stellen. Denn die EU besteht darauf, dass sie die schwarzafrikanischen Länder mit ihren Agrarüberschüssen bestückt, sodass das Ergebnis ist, das Gros dieser bäuerlichen Betriebe wird in die Pleite gezwungen, sodass die Menschen, die in diesem Sektor ihr Auskommen hatten, peu à peu in den Umkreis der Hungerleider geraten. Wer es anschaulich haben will, der möge mal in der SZ vom 28. Dezember nachlesen, wie das in Kenia gegangen ist. Einfach nur als Material für die Vorstellung, wie es das in der Welt zu fassen gibt, was ich gerade erkläre. Vor 30 Jahren, schreibt die SZ, erzeugte Kenia noch genug Nahrungsmittel, dafür schob das Land allerdings einen Berg Schulden vor sich her. Der Internationale Währungsfonds und andere boten Kredite, forderten dafür aber, dass das Land seine Agrarmärkte öffnet und Beihilfen für seine Bauern streicht. So kamen die Rosen ins Spiel. Große Plantagen sollten Kenia helfen, seine Schulden bei internationalen Geldgebern abzutragen. Doch seit den 80er Jahren ist Kenias Schuldenberg um das Dreifache gewachsen. Grund und Boden wird nun zu Schleuderpreisen verpachtet, über Zeiträume von bis zu 100 Jahren. Der übliche Kurs in Ländern wie Kenia, Mosambik oder Sambia liegt bei einem Dollar pro Hektar und Jahr. Die Menschen, vor allem Kleinbauern, die vorher auf diesem Land gelebt haben, werden vertrieben ohne Entschädigung. Auf den so eroberten Äckern lassen die neuen Eigner Gemüse, Obst oder Palmöl für den Weltmarkt produzieren. Das ist ein Baustein aus Schwarzafrika, der in das gerade Erläuterte hineingehört. Die Lebenslage dieser Menschen lässt sich auch so zusammenfassend charakterisieren. Die Menschen auch in den schwarzafrikanischen Ländern, die unterliegen dem Regime von Geld und Eigentum. Auch in diesen Ländern müssen die Menschen Steuern bezahlen. Sie müssen Strom und Benzin bezahlen. Und selbst die Klamotten, die aus den Containern hierzulande rübergeschafft werden, nach Lagos zum Beispiel, nach Nigeria, auch die müssen sie gegen ein Entgelt erwerben. Nigeria ist, by the way, der größte Second-Hand-Markt der Welt. Die Container aus Regensburg landen dort. Die unterliegen also dem Regime des Geldes, haben also die Notwendigkeit des Gelderwerbs, aber ohne dass sie Erwerbsquellen finden. Und die Folge ist die, die man in den Zeitungen mitgeteilt bekommt. das Gros dieser Menschen von den alten Formen der Subsistenz befreit, vertrieben, hungert auf dem Land, kommt an das Geld nicht ran, das man braucht und versucht deswegen, das ist die zweite Erscheinungsform, die man dort in diesen Ländern besichtigt, in die wenigen Zentren und Hauptstädte vorzustoßen, um ein paar Brosamen aus den Mülleimern der Reichen abzubekommen. Das sind die Slumgürtel im Umkreis der großen Städte. Das ist das prägende Bild Schwarzafrikas. Das dritte, neben Ökonomie und Volk, ist die Art, wie der Staat in diesen Gegenden funktioniert. Der politische Machtapparat eines Drittweltstaates. Das ist kein ein sich aus sich selbst heraus erhaltender Staat, der die Leute, die er unter seinem Regime hat, zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit verpflichtet, sie darauf festlegt, sodass da ein Ausbeuten und Wachsen und Kaufen und Verkaufen zustande kommt, aus dem insgesamt ein Markt hervorwächst, an dessen Erträgen sich auch ein Staat beteiligt, bereichert, indem er seinen Staatshaushalt füllt. Ein solcher Staat, der über eine eigene ökonomische Machtbasis verfügt, aus der er sich finanziert, ein solcher Staat liegt da nicht vor. Deswegen auch kein Staat, der sich auf ein loyales Volk stützen könnte, das in einer solchen Wirtschaft ein Erwerbsleben vorfindet, in dem man sich durchschlagen und bewähren will, wofür man dann politische Rechte, Regelungen, Institutionen, also eine politische Gewalt braucht, die man deswegen bejaht. Das nicht. Sondern was es da gibt, das ist ein Machtapparat, der nicht aus eigenen Mitteln, sondern von fremdem Kredit fremder Souveräne lebt. Ohne den auswärtigen Kredit wären diese Länder überhaupt nicht existent und lebensfähig. Und den bekommen sie, weil die europäischen Staaten und andere interessierte Staaten aus der gehobenen Liga der kapitalistischen Staatenwelt auf den ökonomischen und politischen Nutzen aus sind, den sie aus diesen Ländern herausschlagen. Die wollen, dass dort ein Machtapparat existiert, der mit seiner Soldateska dafür sorgt, dass die Minenarbeiter ihre Arbeit tun und nicht rebellieren. Sie wollen eine solche militärisch ausgerüstete Truppe, die den Abtransport der Rohstoffe sicherstellt. Und sie haben noch einen politischen Nutzen im Auge, der früher einmal hieß, Drittweltstaaten müssen sich als Abschussrampen der NATO gegen die Sowjetunion hergeben und heute vielleicht eher die Aufgabe zugewiesen bekommt, sich als Bastion gegen Al-Qaida-Kämpfer aufzubauen, statt solche zu beherbergen. Bestückt wird so ein Machtapparat durch rivalisierende Cliquen, die sich an die Schalthebel der Macht vorkämpfen, um die in diesem Staat einfließenden auswärtigen Gelder unter ihre Kontrolle zu bringen und sich daran zu bereichern. Waffenkauf ist also für diese verschiedenen Clans und Cliquen in dieser Weltgegend kein großes Problem. Das Geld bekommen sie aus dem Ausland. Die Waffen kaufen sie im Ausland. Bei Krauss Maffei, bei Daimler-Benz, bei Heckler und Koch. Waffenkauf, kein Problem, wer so Zugriff auf von auswärts gestiftete Gelder hat. Waffenträger zu finden, ist in so einem Landstrich schon gleich kein Problem. Das Land ist voll von Hungerleidern, die kann man für eine Suppe oder wenige Dollars dazu bringen, dass sie in eine Uniform schlüpfen und für eine Angelegenheit schießen und andere Menschen massakrieren, von der sie nicht mal eine Vorstellung zu haben brauchen, wozu das gut ist und wozu das veranstaltet wird. So sichert man, so versucht man, sein Überleben zu sichern, um eine Suppe oder ein paar Dollars zu verdienen. Die machen alles nieder, was sich bei feindlichen Clans an Sympathisantentum hat bewaffnen lassen. Und die machen alles in der Bevölkerung nieder, was sich in solchen Machtkämpfen störend in diesem Machtkampf dazwischen stellt. Und wenn man das jetzt mal zusammen betrachtet, die Art, wie die Wirtschaft in diesen Ländern verfasst ist, wie das Volk ausschaut und wie der Staat ausguckt, dann ist klar, dass die Fluchtgründe überreichlich vorhanden sind. Elend und Gewalt. Eine nicht bestellte, aber notwendige Nebenwirkung des imperialistischen Zugriffs auf diese Länder durch Europa und seinen Kapitalismus und seine Staatenwelt. Diese Länder, die Entwicklungsländer genannt wurden, die haben eine unglaublich große Überbevölkerung. So wie es hierzulande eine gibt, so haben auch die eine Überbevölkerung, auch wenn die anders ausschaut. Die Leute in Schwarzafrika unterliegen dem Kriterium des Kapitals und der Verwendung fürs Kapital. Entweder du lohnst dich, dann kannst du was verdienen. Oder du lohnst dich nicht, dann verdienst du nichts. Die unterliegen demselben Kriterium, aber nicht einem entsprechenden Bedarf. Bei denen ist ihr Status als Überflüssige nicht die Folge der Benutzung, wie das bei uns bei den Arbeitslosen der Fall ist. Bei denen ist es die Folge ausbleibender Benutzung. Und insofern muss man sagen, ja, es stimmt, die Überbevölkerung in dieser Weltgegend, die hat ein anderes Gesicht als hier. Aber sie hat keinen anderen Grund als hier. Es ist ein und derselbe Grund. Das Kapital macht mit seinem globalen Zugriff auf die Landstriche dieser Welt haargenau das wahr, was es im Inneren bereits vorexerziert hat. Die Leute werden für die kapitalistische Benutzung ausgenutzt, sofern und solange sie sich lohnen. Und wenn sie sich nicht lohnen, dann sind sie nutzlos und überflüssig. Also Überbevölkerung, unumwunden einzuräumen, hat in Schwarzafrika ein anderes Gesicht als hier, aber keinen anderen Grund als hier. Bloß erscheinen tut die Sache so, als sei das eine Angelegenheit derer da unten, die mit uns, in Anführungszeichen, der hier vorliegenden Wirtschaftsweise, den hier vorliegenden Lebensgepflogenheiten, nichts zu tun hat. Und der Grund dafür, dass das die sich quasi für viele Zeitgenossen aufdrängende Optik ist, das ist deren Sache, damit haben wir nichts zu tun. Obwohl doch dasselbe Kapital den Grund für diese Überbevölkerung schafft. Dass das so ausschaut, das ist deren Angelegenheit. Das hat seinen Grund darin, dass die ökonomische Benutzung grenzenlos vonstatten geht. Aber dass der politische Herr Grenzen gelegt hat, politische Grenzen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Und zwar deswegen und mit dem Nutzeffekt, dass zwischen der Benutzung der Bevölkerung und den dafür notwendigen Kosten, den Faux-Frais, getrennt wird. Anders gesagt, Europa schafft mit seinem Kapital die Hungerleider Schwarzafrikas, aber nicht den Sozialstaat in diesen Gegenden, den es für die Betreuung der Armut braucht. Das, den Umgang mit dieser Armut, den das europäische Kapital erzeugt, den Umgang mit dieser Armut, die Verwaltung dieser Armut, die Kontrolle dieser Armut, das wird zur Aufgabe der vor Ort ansässigen Machthaber definiert. Die EU stellt sich auf den Standpunkt, sie macht ihre Grenzen dicht, sie will das Elend, das ihre globale kapitalistische Wirtschaftstätigkeit mit hervorruft, nicht als Zustrom in die eigenen Länder haben, schließt die Grenzen und macht die Kontrolle der Armut dort, wo man sie angerichtet hat, zu einem Auftrag an die Herrschaften vor Ort. Die müssen den Hunger unter Kuratel stellen, Ausschreitungen verhindern und niederschlagen, wo sie stattfinden. Das tun die Jan, das tun die dann auch. Und das führt zu dem Echo, das man in den Zeitungen findet, nämlich die EU legt alles das, was jetzt diese Drittweltmachthaber mit der von auswärts erzeugten Armut in diesen Ländern anstellen, das legt man denen zur Last. Man sagt, ja, das so mit den Hungernden umspringen, überhaupt so viel Hungernde im Land zu haben, das ist das Produkt verantwortungsloser Politik vor Ort. Und damit ist die Schuldfrage vom Standpunkt der EU zufriedenstellend geklärt. Dieses Flüchtlingswesen, das Schaffen von Fluchtursachen, das geht jetzt so seine Jahrzehnte dahin, hat aber auch einen gewissen Aufschwung genommen innerhalb der letzten 2-3 Jahrzehnte. Und das rührt daher, dass die Erschließung Afrikas als Rohstofflager für die imperialistische Staatenwelt und ihre Wirtschaftsstandorte fertig ist und als Verbündete gegen ein feindliches System wie die Sowjetunion Drittweltländer nicht mehr gefragt sind. Dieses beides, Investitionen in die Erschließung erübrigen sich, weil im Prinzip der Zugriff gelaufen ist. Als politische Bündnispartner muss man sie nicht alimentieren, weil der Hauptfeind nicht mehr lebt, die Sowjetunion. Das alles hat dazu geführt, dass der Kreditfluss in diese Länder durch die Metropolen verknappt worden ist, kleiner geworden ist, sodass die sich auf kleinerem Niveau um die Pfründe schlagen, sodass so etwas entsteht wie Failing States, Failed States. Somalia und andere sind da solche Exemplare, wo eine staatliche Ordnung letztlich ganz zusammenbricht und nicht mehr existiert und neue Formen des Nicht-Überleben-Könnens um sich greifen. So wachsen also Fluchtgründe nach dem Ende der Sowjetunion und der Neujustierung dieser sogenannten Entwicklungspolitik, aber auch neue Fluchtwege heran. Manche Staaten, die mal für die EU hervorragende Dienste geleistet haben bei der Abwehr von Flüchtlingen wie Gaddafis Libyen, sind selber zu einem Failing State geworden, sodass Fluchtgründe sich akkumuliert haben in Afrika, aber auch neue Fluchtwege sich aufgetan haben. Libyen ist ein jetzt favorisierter Durchgangsort für Flüchtlingsströme aus den verschiedenen Regionen in Afrika, eben weil dort eine staatliche flächendeckende Kontrolle nicht mehr existiert.